Und da sprechen wir in dieser Woche mit Dr. Thomas Arnold. Er ist Direktor der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich habe heute mein erstes Türchen am Adventskalender aufgemacht. Wie sieht das bei Ihnen aus? Gibt es da auch so einen Familien-Adventskalender oder nur eine Kindkalender?
Tatsächlich steht der Familien-Adventskalender in der Küche und wenn wir jetzt gleich aufgelegt haben, dann wird das erste Türchen aufgemacht.
Ah, das heißt, Sie haben es noch nicht aufgemacht. Oh, wie spannend.
Nein, genau.
Wie schaffen Sie das?
Dafür stehen schon alle Adventssachen in der ganzen Wohnung.
Sehr gut. Das ist jetzt noch ein anderes Stichwort. Ich habe ja gelesen, Sie kommen ursprünglich aus dem Erzgebirge, haben da Ihre Wurzeln. Und wenn ich so ans Erzgebirge denke, dann denke ich an diese ganze komplizierte Holzschnitzkunst. Wie wird da der Advent begangen? Also prägt Sie das auch zu Hause?
Genau, tatsächlich. Das prägt mich. Und seitdem ich aus dem Erzgebirge weggegangen bin, hat mich auf meinen ganzen Stationen immer ein Schwibbogen begleitet. Also der stand schon in Hünfeld, wie in Aachen oder Koblenz, immer am Fenster. Immer etwas einsam. Hier ist er unter vielen. Das ist das Schöne, wenn man im Advent jetzt durch Sachsen geht, gerade durch Erzgebirge, aber auch durch Dresden, dann hat man an ganz vielen Fenstern Schwibbögen stehen und die haben natürlich ihre Tradition. Die Leute haben für die Bergmänner, die im Erzgebirge ja den Unterhalt gesichert haben, im Winter, im Advent, immer diese Schwibbögen, damals noch mit Kerzen, an die Fenster gestellt, damit die Bergleute, die ja gerade im Winter im Dunkeln einfahren und im Dunkeln wieder nach Hause kommen, ein Licht haben und ungefähr wissen, wo es lang geht. Denn früher gab es ja noch keine Straßenlampen.
Ah.
Aber dazu gehören auch die Räuchermenschen und Nussknacker. Dazu gehören aber auch so Zusammenkünfte wie Hutzenabende, wo man dann zusammensitzt und
Hutzen?
Alte Volksweisen.
Jetzt muss ich nochmal fragen. Hutzenabende heißen die?
Hutzenabende, genau. Tatsächlich, auch die stammen aus so einer alten Tradition, dass man zusammenkam. Man hatte wenig Holz im Erzgebirge, um das zu sparen und sich miteinander aber auch zu treffen. Hat man sich abends zusammengesetzt, ans Feuer gesetzt und eben zusammen gesungen, gelacht und verschiedene Volksweisen gesungen.
Ach, das ist ja toll. Ich muss jetzt nochmal auf diesen Schwibbogen zurückkommen.
Ja.
Wie genau sieht der aus? Also ist das so ein Halbkreis sozusagen? Oder?
Genau, tatsächlich. Es ist ein Halbkreis, der steht in den Fenstern mit vielen Kerzen oder inzwischen elektrischen Lichtern obendrauf. Und in der Mitte, wo der Halbkreis Luft ergibt quasi, da ist ein Motiv, das ist ganz unterschiedlich. Jetzt gucke ich gerade auf einen, der hat die Krippe dargestellt. Wir haben im Wohnzimmer einen stehen. Er hat das typisch erzgebirgische Motiv mit einem Bergmann, mit Engeln, mit Schnitzeln und Knöpplerinnen dargestellt. Das ist so das ganz Typische, was man auch kennt und das Traditionelle, weil eben diese Leute, Knöpplerinnen, Schnitzer, Bergleute, die haben früher das Leben im Erzgebirge ausgemacht.
Und das ist ja auch wunderschön. Also wenn ich diese Kunst wirklich sehe, denke ich immer so, ist das fantastisch. Das ist noch so natürlich, sage ich mal. Heute in der Adventszeit sind wir ja auch geprägt durch diese grellen Lichter oder ich sag mal so Plastik-Bling-Bling oder sowas. Gerade für Sie, die Sie aus dem Erzgebirge kommen, wie ist das, wenn Sie an sowas vorbeigehen?
Also ich freue mich immer mehr, wenn ich erzgebirgische Sachen sehe tatsächlich und auch ein bisschen dahinter gucke und denke, aha, das ist eine Tradition, die einfach mit dazugehört, zum Beispiel Bergmann und Engel, ja, dass man das hingestellt hat früher ins Fenster, hat auch angezeigt den Leuten, aha, hier ist ein Mädchen oder ein Junge geboren und dann konnten außen am Fenster schon die Leute sehen, aha, hier wohnen drei Jungs und drei Mädchen. Ja. Also solche Traditionen, das ist einfach nett, wenn man dann die Figuren sieht, das ist nicht einfach nur ein Ding, was dort steht, sondern verweist auf was Größeres.
Und da ist eine Bedeutung dahinter. Wunderbar. Dann hören wir jetzt das Tagesevangelium von heute.
Domradio, das Tagesevangelium.
Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit gebrauchte Jesus einen Vergleich und sprach zu seinen Jüngern: Seht euch den Feigenbaum und die anderen Bäume an. Sobald ihr merkt, dass sie Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.
Arnold, warum benutzt Jesus an dieser Stelle den Feigenbaum und das Aufblühen als Zeichen für das Ende?
Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Ich habe dann gedacht, der Feigenbaum ist, glaube ich, was ganz Typisches in der Region, was wie bei uns die Eiche oder die Buche an jeder Ecke steht. Aber er nimmt es vor allen Dingen als Bild, weil die Leute es kennen, es ihnen vertraut ist und sie wissen, was sie damit anfangen können. Er sagt ja, wenn die Blätter treiben, dann ist der Sommer nahe. Das ist auch dieses Bild für das Reich Gottes, dass etwas zur Ernte kommt. Also in der Bibel ist ja der Sommer auch immer die Zeit der Ernte und es ist nichts, was negativ dargestellt wird. Da könnte ich auch sagen, wenn die Bäume ihre Blätter fallen lassen oder wenn es wieder kälter wird oder so. Aber dieses Positive des Sommers verbindet er mit dem Reich Gottes, dass eben dann die Zeit des Aufgehens in der eigentlichen Wirklichkeit ist, das, wonach wir uns sehen als Christen. Das würde ich sagen, das verbindet sich mit dem Feigenbaum. Und es ist ja auch ganz typisch für das Lukas-Evangelium, dass er immer wieder von der Erwartung des Reiches Gottes spricht, ohne zu sagen, jetzt ist es da, beziehungsweise der und der Termin wird genannt, sondern dass immer wieder gesagt wird, schaut auf die Zeichen, die kommen. Seid sensibel für das, was um euch herum passiert. Habt einen Blick für das wirklich Wichtige. Dann wird das Reich Gottes anbrechen. Dass ihr es auch mitbekommt, dass das Reich Gottes anbricht.
Aber heißt das nicht auch, dass das dann sozusagen zu Ende ist, aber seine Worte nicht vergehen würden? Also vergeht dann dieser Feigenbaum, verstehe ich das richtig?
Also da habe ich es so verstanden, dass die Worte nicht vergehen werden, dass man sich wirklich auf sein Wort verlassen kann. Die Jünger sind ja auch in einer Erwartungshaltung, was kommt, wie wird das weitergehen. Ja? Und ich glaube, wenn man mit Jesus gegangen ist, dann hat man zwar ein großes Vertrauen, aber wir haben ja auch gesehen, dann nach seinem Kreuzestod, die Jünger sind verunsichert. Und das sich immer wieder im Bewusstsein zu rufen, dieses Vertrauen, meine Worte werden nicht vergehen, ihr könnt auf mich bauen, auf mich zählen, was ich euch gesagt habe, wird stimmen, auch wenn manches vielleicht in Zweifeln dazukommt, aber ihr könnt auf mich bauen. So würde ich die letzten Worte oder diesen letzten Satz verstehen des heutigen Evangeliums.
Dann sagt er ja, das Reich Gottes ist nah. Wie hat man sich nach Jesu Aussagen das Reich Gottes da vorzustellen?
Ich glaube, im Lukas-Evangelium ist das ein Reich, was auf Erden anbricht, was natürlich eine Verheißung ist des Vollkommenen, da, wo Gerechtigkeit und Friede herrscht. Aber interessant finde ich auch, dass gerade im Lukas-Evangelium dieses Reich Gottes oder dieser Weg zum Reich Gottes dargestellt wird, dass die Jünger da eine ganz große Verantwortung tragen. Also natürlich habe ich mal nachgelesen in der Vorbereitung auf diese Woche, was die Exegeten so sagen. Und die sagen, dass im Lukas-Evangelium die Jünger ganz bewusst nicht negativ und mit großen Fehlern dargestellt werden, sondern was man in anderen synoptischen Evangelien findet, wird hier eher ausgespart. Da sind die Jünger die quasi vorangehen und auf dieses Reich Gottes mit vorbildhafter Wirkung hinwirken bzw. warten, ja, und an die sich dann die Leute halten können, auch wenn Jesus nicht mehr da ist durch seine Himmelfahrt.
Wollte ich gerade sagen, da kann man sich ein Beispiel nehmen. Herr Arnold, ich danke Ihnen vielmals.
Vielen Dank.
Und jetzt schnell zum Adventskalender das erste Türchen aufmachen, bevor Ihre Frau Ihnen dazu vorkommt.
Das mache ich.
Einen schönen 1.12. wünsche ich Ihnen.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Danke. Dr. Thomas Arnold, Direktor der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Mit ihm sprechen wir in dieser Woche über das Tagesevangelium, auch morgen früh hier im Domradio.